Von der Erde ins All.
T-minus 15 seconds.
Ein Podcast von Daniel Finger.
10, 9.
In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt.
Willkommen auf der Erde.
Folge 52. Oder Forschungspark Windenergie. An dieser Stelle möchte ich euch eine lustige Geschichte erzählen. Ein Mensch, der mir sehr nahe steht und der das hier vermutlich mit als erstes hören wird, hat mir vor kurzem etwas gebeichtet. Nämlich, dass er viele Jahre lang gedacht hat, Windkraftanlagen, also das, was wir Laien gerne Windräder nennen, würden mit Strom betrieben. Eine Denkweise, die mir eigentlich gut gefällt. Natürlich nicht in Sachen Nachhaltigkeit, aber wenn ein Windrad stillsteht, dann wäre das natürlich, weil die Betreiber sich gerade nicht die horrende Stromrechnung leisten können für dieses teure Objekt, dessen Zweck dann allerdings irgendwie auch rätselhaft bleiben müsste. In Wirklichkeit erzeugen rund 30.000 Anlagen in Deutschland, davon gut 1.500 auf See, über 66.000 Megawatt pro Jahr. Die meisten Anlagen, über 12.000, stehen übrigens in Niedersachsen. Das ist allerdings nicht die Zahl, die ich am beeindruckendsten finde. Auch nicht die schiere Dimension der Anlagen, die im Schnitt 200 Meter hoch sind mit einem Rotordurchmesser von durchschnittlich 137 Metern. Die Zahl, die mich beeindruckt, ist 40. 40%. So hoch war der Anteil der Windenergie am Strommix am 30. Oktober. Beim Schreiben dieses Textes übrigens genau gestern. Damit ist die Windenergie der Grund dafür, dass wir in Deutschland an vielen Tagen bereits mehr Strom mit erneuerbaren Energien erzeugen als aus fossilen Brennstoffen. Der Vollständigkeit halber, über das ganze Jahr 2022 lag der Anteil der Windenergie an der deutschen Stromproduktion bei 25,9%. Aber das reicht noch nicht. Immerhin sollen bis 2030 insgesamt 80% des produzierten Stroms in Deutschland aus erneuerbaren Energien kommen. Darum wird eifrig an Verbesserungen für Windkraftanlagen geforscht. Zum Beispiel im Forschungspark Windenergie Vivaldi. Woran dort geforscht wird? Darüber habe ich mit Jan Tesmer gesprochen, dem Leiter der Abteilung Windenergie-Experimente beim DLR. Ich wollte wissen, wie kann man sich so einen Forschungspark vorstellen?
Forschungspark oder Windpark, da hat man natürlich jetzt gleich im Kopf ganz viele Windenergieanlagen. Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir im Moment erstmal nur 2 Windenergieanlagen aufgebaut haben. Eine dritte soll noch folgen. Aber alleine mit diesen 2 Windenergieanlagen haben wir ein Setup, in dem wir sehr wichtige Fragestellungen des Parks untersuchen können. Diese beiden Windenergieanlagen haben wir kommerziell untypisch in der Hauptwindrichtung hintereinander gestellt. Das bedeutet, dass bei normalen südwestlichen Winden, wie sie in der Gegend vorherrschen, die vordere Windenergieanlage der hinteren quasi den Wind wegnimmt. Wir kennen das vom Fahrradfahren. Windschatten ist total toll, wenn man weniger Widerstand haben will. Man kann sich aber auch eben vorstellen, wenn man die Windenergie ernten will, dann will man ja eigentlich den vollen Wind haben. Das heißt, diese hintere Anlage, die sieht auf der einen Seite weniger Wind, auf der anderen Seite sieht sie aber auch turbulenteren Wind. Also durch die vordere Anlage wird der Wind quasi durcheinander gewirbelt, was dazu führt, dass der Wind auf der hinteren Anlage deutlich turbulenter ist, wenn er vorher bei der ersten Anlage durch musste. Und das bedeutet nicht nur weniger Energieertrag für die zweite Anlage, sondern typischerweise auch noch höhere Lasten durch die höhere Turbulenz. Man kann sich das vorstellen wie so ein Kopfsteinpflaster. Wenn Sie da drüber fahren, dann werden Sie ganz anders durchgerüttelt, als wenn Sie auf einer richtig schönen, glatten, homogenen Landstraße rollen oder so einen homogenen Wind abkriegen.
Und wird dort an spezial gelagerten Sonderfällen geforscht oder an im Prinzip ganz normalen Anlagen?
Von der Basisanlage sind es tatsächlich ganz normale kommerzielle Anlagen. Das war uns auch wichtig, dass wir Anlagen haben, die quasi repräsentativ sind für Anlagen, die dann auch in der Pläne stehen. Es sind sehr moderne Anlagen mit 4,2 Megawatt, aber eben, sagen wir mal, eine typische Anlagengröße. On top auf die konventionelle Basisanlage haben wir dann aber jede Menge Sensorik instrumentiert. Und das ist das, was dann diese Anlagen besonders ausmacht. Wir haben in dem ganzen Windpark rund 3000 Sensoren verbaut. Alleine in den Rotorblättern sind über 1000 Sensoren drin. Und das gibt uns die Möglichkeit, sehr genau zu beobachten und zu messen, was passiert dort eigentlich, um nach der Analyse dann auch Verbesserungen, Optimierungen vorschlagen zu können.
Wie lange werden diese Anlagen der Forschung zur Verfügung stehen?
Wir rechnen schon damit, dass diese Anlagen ihre 15, 20 Jahre dort drehen und Daten erzeugen. Aber das heißt nicht notwendigerweise, dass sie diese 15 Jahre immer im gleichen Betriebsmodus oder mit den gleichen Regeln drehen, sondern gerade was die Regelung angeht, was das Teamplay angeht, wie kann ich vielleicht eine vordere Windenergieanlage anders regeln, damit die hintere weniger Last mehr Energie sieht. Solche Methoden wollen wir entwickeln und wenn wir die validiert haben und auch im Labor erprobt haben, dann wollen wir sie auch auf die Anlage bringen. Und da kann ich mir vorstellen, dass wir dann in den nächsten Jahren auch mit neuen Betriebsmodi diesen Park betreiben, wobei wir natürlich hier immer im Rahmen der gesetzlichen Auflagen und Regelungen sind. Also wir können nicht einfach irgendwie experimentieren, sondern das Ganze muss immer sicher sein und abgesichert sein.
Das ist eine wichtige Frage. Wie eng können und sollen Windanlagen eigentlich beieinander stehen?
Wir gehen davon aus, dass wir auch sehr schnell dort mit Projekten starten können, die genau diesen Einfluss der Anlagen aufeinander und damit die Abstandsetzung thematisiert. Und das ist auch ein Thema, wo die Industrie natürlich sofort den Nutzen sieht, wenn wir Ergebnisse bringen können, die sagen, ja, hier die Lasten sind eben nachweisbar kleiner, als sie im Moment angenommen werden müssen, weil man nichts Genaueres nicht weiß. Und wir haben jetzt in diesem, ich sag mal, Full-Scale-Labor, so kann man ja fast sagen, ja, es ist quasi wie ein Labor, was wir dort haben, durch die ganze Sensorik, die Möglichkeit eben mit sehr genauen Messwerten zu zeigen, was passiert bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten, bei verschiedenen Konfigurationen und hoffen damit dann bei diesen Auslegungen solche Effekte zu erzielen, dass man die dann noch enger stellen kann.
Einer der Hauptkritikpunkte an Windkraftanlagen hat mit der Lautstärke zu tun.
Der sogenannte lärmarme Windpark, das ist eins unserer Hauptthemen, was wir mitentwickeln wollen. Was ist denn eigentlich zu laut? Und das ist so eine Sache, wo ich glaube, da müssen wir noch ein paar dickere Bretter bohren, weil die Vorschriften, die wir im Moment haben, die gucken tatsächlich auf eine Dezibelzahl. Die sagen, nach der sogenannten TA-Lärm, also es sind so die Vorschriften, welche Lärmpegel darf ich noch irgendwo erreichen, in Wohngebieten weniger als in Gewerbegebieten etc. etc. So, und das sind aber Zahlen. Und wo ist denn die Charakteristik des Lärms? Also es ist ja ein Unterschied, ob Sie einen konstanten Lärm haben. Wenn Sie an einer Autobahn leben, dann haben Sie ständig dieses Wuh, Wuh, Wuh von den Autos, ja. Und bei einer Windkraftanlage haben Sie typischerweise so einen Wusch, Wusch-Effekt, immer wenn das Rotorblatt einmal wieder vorbeikommt. Diese Metrik, diese Charakteristik, die ist nicht in den Vorschriften enthalten. Und diese Metrik oder diese Charakteristik, die ist auch nicht 360 Grad um die Anlage herum gleich ausgeprägt. Das heißt, wenn man jetzt Metriken findet, um diese Phänomene richtig zu erfassen, dann kann man auch vermutlich sehr viel zielgerichteter Windparks abregeln. Also zum Beispiel, es gibt ja Nachtabregelung für lärmarmen Betrieb, kann man machen. Die Frage ist, wann muss ich es machen? Und da ist eben auch noch Forschung erforderlich, dass man diese Phänomene genau greifen kann mit physikalischen Formeln, dass man sie in unserem Park validiert und dann die Vorschriften so anpassen kann, dass zielgerichtet das reduziert wird, was die Menschen wirklich stört.
Welche Entwicklungssprünge sind bei den Windkraftanlagen überhaupt noch möglich?
Ich glaube, dass in den letzten Jahren schon unheimlich viel Fortschritte erzielt worden sind. Trotzdem glaube ich auch, dass wir noch lange nicht am Ende der Fahnenstange sind. Wenn wir von den Ausbauzielen hören, dann ist da auch mit eingespeist, dass man davon ausgeht, dass diese Anlagen immer noch effizienter und optimaler werden. Das betrifft wieder einmal die Anlage an sich, aber auch den Park. Also zum Beispiel die Abstände, in die diese Anlagen gebaut werden können. Wenn ich es schaffe, in einer Fläche den Abstand der Anlagen um 10% zu verkleinern, dann habe ich 20% mehr Möglichkeiten, Anlagen in der Fläche aufzubringen und Energie zu erzeugen. Wir hören heute häufiger das Wort Repowering, weil die ersten Windenergieanlagen vor circa 20 Jahren in Windparks aufgestellt wurden. Die kommen jetzt aus der Förderung raus und man überlegt sich, auf diesen Flächen neue Windenergieanlagen hinzustellen. Und es ist im Grunde genommen eine ganz klare Erwartungshaltung, dass man sagt, wir wollen mit der Hälfte der Anlagen das Dreifache an Energie auf der gleichen Fläche ernten. So, das muss man sich mal wirklich durch den Kopf gehen lassen. Das sind nicht Prozente, über die wir da reden, sondern das sind Größenordnungen. Und das, was ich jetzt eben sagte, ist natürlich, da steckt jetzt die Entwicklung der letzten 20 Jahre drin. So in dem Maße wird es vielleicht nicht in den nächsten 20 Jahren weitergehen. Aber ich glaube, es gibt ganz andere Technologien, die würden sich über diese Größenordnung sehr freuen. Also da sind wir wirklich noch in einem Bereich, in dem echte Fortschritte zu erwarten sind.
Ganz grundsätzlich gibt es beim Thema Windenergie zwei Standorte oder Standortarten. Anlagen an Land und Offshore-Anlagen in Nord- und Ostsee. Dort sollen bis 2030 30 Gigawatt erzeugt werden. Wir widmen uns in dieser Folge allerdings den Windrädern zu Lande. Hier gibt es ein klares Ziel für die Fläche der Bundesrepublik.
Wir haben ja das 2% Flächenziel in Deutschland. Also 2% der Fläche ist das Ziel, sollen mit Windenergieanlagen besetzt werden. Und es ist einfach eine unheimliche Herausforderung zu sagen, und diese 2%, die müssen wir jetzt maximal ausnutzen. Das heißt eben enger stellen, die Anlagen noch effizienter machen, damit die noch mehr Energieertrag bringen. Wobei es zählt nicht nur die Menge an Ertrag, sondern es zählt am Ende ja auch, dass der Ertrag zur richtigen Zeit da ist. Denn auf der einen Seite ist Angebot und das andere ist die Nachfrage. Was hilft uns das Angebot, wenn die Nachfrage zu dem Moment nicht da ist? Wir wissen alle, Speicher ist ein großes Thema und das wäre natürlich eine Möglichkeit, um mal zu sagen, ich haue alles in den Speicher rein, aber Speicher ist teuer. Das heißt, wir wollen natürlich auch zusehen, dass die Windenergieanlagen möglichst bedarfsorientiert geregelt werden können und dann ihren Strom reinbringen, wenn er gebraucht wird. Wir können das Wetter nicht beeinflussen. Wenn großer Wind ist, dann ist auch ein gutes Angebot an Windenergie und wenn Flaute ist, dann dreht sich wenig. Aber es gibt schon Spielräume, die man dann eben auch nutzen muss, damit wir das tendenziell, diese Fenster auch maximal nutzen, um bedarfsorientiert anzubieten.
Und es ist noch einiges an Optimierung der Anlagen möglich.
Man spricht zum Beispiel von Schwachwindanlagen. Nehmen wir das mal konkret auf. Das Jahr hat ungefähr 8.800 Stunden. In wie viel dieser Stunden liefert die Anlage Volllast? Wenn Sie sich jetzt ältere Anlagen angucken, dann sind das keine 2.000 Stunden im Jahr. Wenn Sie sich Offshore-Anlagen angucken, da haben Sie den gleichmäßigsten Wind, da gehen Sie schon über 4.000 Volllaststunden im Jahr. So, das ist einmal, wie ist das Windangebot? Auf der anderen Seite ist aber auch die Frage, wie wird die Anlage gebaut? Wenn Sie bereits bei geringen Windgeschwindigkeiten die Nennleistung erreichen wollen, dann brauchen Sie lange Rotorblätter. Sie brauchen sozusagen eine große Fläche, in der der Wind eingefangen wird. Deswegen werden die Blätter dann immer länger und immer größer. Der Nachteil auf der anderen Seite ist, wenn jetzt der Sturm kommt, dann habe ich diese langen Blätter. Was mache ich damit, damit ich sie nicht abschalten muss, wenn der Sturm zu groß wird? Und da gibt es dann eben verschiedene Mechanismen, wie ich solche Blätter pitchen kann, aus dem Wind rausnehmen kann, wie ich dann Lasten erniedrigen kann. Und so arbeiten wir an Technologien, um dieses Fenster, jetzt bin ich wieder beim Fenster, zu vergrößern. Bei welcher geringen Windgeschwindigkeit habe ich schon Nennleistung und bei welcher großen Windgeschwindigkeit habe ich noch Nennleistung.
Windenergieexperten sprechen übrigens von Repowering, wenn eine alte Anlage am gleichen Standort durch eine neue, deutlich effizientere ersetzt wird. Ihre Vision? Das 15-fache an Leistung mit nur dem Doppelten an Fläche. Interessant, auch die Höhe einer Anlage spielt eine große Rolle.
Die Höhe ist eine absolut wichtige Größe. Also umso höher, umso größer sind die Kräfte. Da sind auch die Hebelarme groß. Also wenn der Wind weit oben wirkt, dann muss der Turm, dann muss das Fundament, alles muss viel stabiler, massiver ausgelegt werden. Das ist halt wieder so ein Interessenskonflikt. Auf der einen Seite wollen Sie eine möglichst kostengünstige Anlage. Dann müssten Sie sie eigentlich ganz klein bauen. Auf der anderen Seite wollen Sie aber viel Ertrag. Und der Wind weht nun mal umso weiter oben, umso stärker und auch umso gleichmäßiger. Und insofern geht der Trend immer noch dahin, dass man versucht, die Anlagen noch höher zu kriegen, damit man eben diese Reibungseffekte, die an der Erdoberfläche da sind, damit umgeht.
Beim Thema Speicher dachte ich eigentlich daran, dass man Energie für viele Stunden, Tage oder Wochen speichern muss. Man denkt eben,
ich habe einen Tag Flaute und einen Tag Sturm. So, und jetzt muss ich irgendwie sehen, dass ich die Energie von einem Tag in den nächsten rette oder vielleicht noch länger. Eine andere Größenordnung ist die im Bereich der Sekunden oder Millisekunden, was die Regelenergie angeht. Also der Bedarf schwankt ja auch in diesen sehr kleinen Zeitskalen, wo eben die Frequenz stabil gehalten werden muss im Netz. Und das ist jetzt auch wieder verglichen mit dem Fahrradfahrer. Sie fahren auf einer Strecke und sie müssen immer mal wieder so ein bisschen stärker reingehen. Und diese Varianz, da denke ich mir, ist durchaus denkbar, dass man im Bereich der Regelung von Windenergieanlagen Möglichkeiten schafft durch die Träger, die sie haben. Also das sind ja riesige rotierende Massen. Das sind riesige Trägheiten, die genutzt werden können, um solche Schwankungen im Energiebedarf eigentlich auffangen zu können. Und an der Stelle sehe ich auch noch großes Potenzial.
Und nun das Wetter.
Meine Wetterprognosen sind ja auch gerade für bis zu 3 Tagen schon ziemlich genau. Und da können Sie ziemlich gut abschätzen, wie bedarfsdeckend jetzt die Windparks sind oder ob eben was fehlt. Und wenn man das weiß, und dann kommen wir auch in den Bereich der Logistik oder Wartung von solchen Windenergieanlagen, wenn man eben sagt, so, wir wissen, morgen brauchen wir alles am Start, dann kann man doch vielleicht auch noch in diesen Betriebsabläufen etwas steuern. Und da spielt natürlich die Digitalisierung rein. Das heißt, diese Informationen müssen dann auch von den Wetterprognosen zu den Betreibern. Und also das muss alles vernünftig miteinander digital vernetzt sein. Und das sind Prozesse, die müssen wir zum großen Teil noch lernen.
Wetterextreme nehmen zu. Darum wollte ich unbedingt wissen, was macht eine Windkraftanlage bei Sturm?
Dann gehen quasi die Blätter in Fahnenstellung. Dann stellt sich die Windenergieanlage so, dass sie nicht die volle Windlast kriegt, sondern den Wind quasi durchlässt. Und dafür sind die Windenergieanlagen ausgelegt. Da braucht sich keine Angst zu machen. Die Herausforderung ist eben die zu sagen, wie weit können wir gehen? Wie weit können wir die Anlage sicher betreiben? Und irgendwann müssen wir sagen, so, jetzt ist Schluss.
Das alles stimmt mich zuversichtlich, dass wir unser Ziel erreichen, bis 2030 80% unseres Stroms aus erneuerbaren Energien zu beziehen. Und dann hoffentlich auch bald 100. Und dann irgendwann einen Überschuss. Wir werden das Thema auf jeden Fall weiter begleiten. Denn, wie heißt es im Volksmund? Wer Wind sät, wird Strom ernten. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald. Alle 14 Tage erscheint eine neue Episode dieser Reihe. Von der Erde ins All ist ein Podcast von Daniel Finger in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die Musik stammt von Klaas Oehler. Schnitt und Bearbeitung von Daniel Finger und David Grassinger.